NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon, ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Und das sind unsere Themen. Die GroKo zieht Halbzeitbilanz. Reicht es, um die Koalition fortzusetzen? Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Innenminister Seehofer will die Kontrollen an den deutschen Grenzen verschärfen. Die Lufthansa streicht wegen des angekündigten Flugbegleiterstreiks 1300 Flüge. Trageplastiktüten sollen jetzt doch verboten werden. Und Stinkefinger für Trump, eine alte Gegnerin des amerikanischen Präsidenten, gewinnt in Virginia. Für die Bundesregierung war das heute ein wichtiger Tag. Heute wurde Halbzeitbilanz gezogen. Was wurde erreicht und was noch nicht? Von dieser Bilanz hängt die Zukunft der Koalition aus CDU, CSU und SPD ab. Wird sie fortgesetzt oder nicht? Vor allem aus der SPD waren im Vorfeld immer wieder Stimmen zu hören, die sich gegen eine Fortsetzung wandten. Jetzt also die Halbzeitbilanz. Und wie zu erwarten, waren die Mitglieder der Bundesregierung eigentlich ganz zufrieden mit ihrer Arbeit. Und die Opposition eher nicht. Uli Hauck berichtet.
Viele Fleißkärtchen seien verteilt worden. Und dennoch, die Große Koalition liefert keine Impulse für die Weiterentwicklung des Landes, findet zumindest FDP-Fraktionschef Lindner. Seiner Ansicht nach würden Union und SPD nur noch aus Machtinteresse zusammenarbeiten.
Frau Merkel könnte doch einfach sagen, was fürs Land wichtig ist, wohin sie das Land führen will, in dieser Situation auch einer Wirtschaftskrise. Und dann wird geschaut, mit wem ist das umsetzbar, mit der SPD oder geht es in dieser Regierung nicht mehr. Aber so durchschleppen wie jetzt, wo gar nicht mehr über Inhalte gesprochen wird, das kriegen Sie doch auch mit den Hintergrundgesprächen, geht es doch nicht mehr um Inhalte, sondern es geht nur um Macht- und Personalfragen, das ist unter Wert.
Lindners Jamaika aus. Vor gut 1,5 Jahren hat die Große Koalition erst ins Amt gebracht. Am Tag der Halbzeitbilanz will er sie dennoch am liebsten schnellstmöglich beenden. Der Status quo dürfe nicht verlängert werden, sagt Lindner. Und deshalb seien seine Liberalen bereit für Neuwahlen oder sie könnten sich vorstellen, eine Minderheitsregierung zu stützen. Linksfraktionschef Bartsch sieht es ähnlich.
Es ist in der Realität so, dass diese Koalition fernab von den Problemen der Menschen regiert. Es ist an der Zeit, dass das Land von dieser ehemals großen Koalition befreit wird.
Inhaltlich kritisiert die Linke die Nichteinigung bei der Grundrente und fehlende Investitionen in Digitalisierung, Krankenhäuser und Schulen. Den Grünen reicht der Klimaschutz nicht aus. Die FDP beklagt bürokratische Lasten und fordert steuerliche Entlastung sowie bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen. Ein Punkt, den auch die CDU-Chefin sieht. Annegret Kramp-Karrenbauer rechnet mit konkreten Entlastungsvorschlägen nach dem Parteitag Ende November. Trotz der Personalquerelen und dem Streit um die Grundrente will sie mit der GroKo weiterregieren.
Wir wollen diese Legislaturperiode auch verantwortlich weiterregieren mit der SPD und das umsetzen, was im Koalitionsvertrag noch aussteht.
Pi mal Daumen, 90% der SPD-Bundestagsfraktion seien mit der bisherigen Bilanz der Großen Koalition zufrieden, behauptet zumindest der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Carsten Schneider. Und Familienministerin Giffey macht wie zum Beweis die Rechnung auf, was alles umgesetzt wurde.
Wir haben eine Faktenlage, Sie können genau gucken, es sind 1200 Maßnahmen im Koalitionsvertrag vereinbart, davon 300 Gesetzesvorhaben. Sie können doch genau sich das anschauen, was ist erledigt, was ist nicht erledigt. Das ist wie mit Schwimmen können. Kann das Kind schwimmen, kann es nicht schwimmen.
Weiter schwimmen oder sang- und klanglos untergehen. Diese Frage wird sich für die Große Koalition in den nächsten Wochen entscheiden. Eine Einigung bei der Grundrente und die beiden Parteitage der CDU und der SPD mit der Neuwahl des Parteivorsitzes dürften letztlich den Ausschlag geben.
Und was ist jetzt von dieser Halbzeitbilanz der Großen Koalition zu halten? Hören Sie dazu unseren Kommentar von Georg Schwarte.
Die Buchhaltung stimmt also. Zwei Drittel aller großen Maßnahmen hat die allzu große Koalition abgearbeitet. Haken dran, weiter so. Prozentzahlenprahlerei. 37% aller Projekte erledigt, 47% in Arbeit, 15% fehlen. Man könnte meinen, der Buchhalter Olaf Scholz, der Kassenwart der schwarz-roten Kleinkrämer, hätte jeden Spiegelstrich dieser Halbzeitbilanz einer Buchhalterregierung persönlich verfasst. Abgearbeitet haben sie in der Tat sehr vieles, die Großkoalitionäre. Aber abgearbeitet sieht der Laden auch aus. Wer von seiner Bundesregierung in ungewissen Zeiten mehr erwartet als nur politische Buchhaltung, ist in diesen Tagen schlecht bedient. Was ist die Geschichte, die diese schwarz-rote Regierung noch zu erzählen hat? Was ist die Botschaft hinter Prozentzahlen, umgesetzten Gesetzesvorhaben und Elektroladesäulenkonzepten? Wer verwaltet werden will, der wird heute ganz glücklich sein. Verwalten können sie. Schwarz-Rot verwaltet das Land ordentlich. Wer aber Gestalter erleben möchte, die Zukunft denken, der muss enttäuscht sein. Man muss der Großen Koalition zugutehalten, dass sie sich selbst eigentlich nie wollte, nicht leiden konnte, aus der Not zusammenkam. Jetzt ist zur Not noch das Elend der Erkenntnis gekommen, diese Große Koalition nicht mehr ohne die Gefahr eines Totalschadens beenden zu können. Die SPD-Mandats- und Amtsträger fürchten nichts mehr als vorgezogene Neuwahlen, weil die Volkspartei SPD dann vermutlich ohne Volk dastünde. Dass ein potenzieller SPD-Vorsitzender wie Norbert Walter-Borjans seiner SPD jetzt offen rät, vielleicht keinen Kanzlerkandidaten mehr aufzustellen, weil die Republik darüber nur noch lachen würde, zeigt das Elend der sich selbst verzwergenden Sozialdemokratie. Bei der Union wiederum lacht längst niemand mehr schadenfroh über den Krisenkoalitionspartner SPD. Die eigene Krise heißt Kramp-Karrenbauer. Und die Vorstellung, mit Merkel nicht nur die Stabilität, sondern mit Kramp-Karrenbauer auch das Kanzleramt verlieren zu können, macht sogar den Regierungsbuchhaltern Angst. Wie soll dieses auseinanderbrechende Europa künftig aussehen? Die Kanzlerin wirkt da seltsam müde und abgearbeitet. Was ist die Idee über den Tag hinaus? Da ist das Klimaschutzpaket Sinnbild einer Buchhalterregierung. Nur nichts wagen, nicht verstören, nicht überfordern. Da ist eine deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, die nicht durch Ideen und klare Linienschlagzeilen macht, sondern durch einen bizarren Streit zwischen einer irrlichternden Verteidigungsministerin und einem Außenministerdarsteller. Und mittendrin eine Kanzlerin mit Verfallsdatum, die laufen lässt, verwaltet allenfalls. Da ist eine CDU-Fraktion samt Vorsitzendem Brinkhaus, der zur fehlenden Idee, zur nicht vorhandenen Erzählung dieser Bundesregierung passt. Gesichts- und konturlos. Aber die Buchhaltung stimmt immerhin. Zwei Drittel aller großen Maßnahmen umgesetzt. Na bravo. Für die Buchhalter unter uns war das heute sicher ein guter Tag.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das war ein Kommentar von Georg Schwarte. Schlappe für die Lufthansa. Die Fluggesellschaft war vor Gericht gezogen, um den angekündigten Streik der Gewerkschaft der Flugbegleiter UFO morgen und übermorgen noch zu verhindern. Aber die Richter lehnten ab. Die Lufthansa hat heute Konsequenzen gezogen. Lars Hofmann berichtet.
Die Lufthansa hat mit einem Sonderflugplan auf die für Donnerstag und Freitag angekündigten Streiks der Flugbegleiter reagiert. Das Unternehmen sagt vorsorglich mehr als die Hälfte der von dem Streik bedrohten Flüge ab. Allein am Donnerstag fallen 700 der eigentlich 1.100 geplanten Lufthansa-Flüge aus. Am Freitag werden dann nochmal 600 von den geplanten 1.100 Flügen gestrichen. Betroffen seien rund 180.000 Passagiere. Die Lufthansa versucht, möglichst viele Kunden auf andere Flüge, etwa von nicht bestreikten Tochtergesellschaften wie Eurowings oder Swiss, umzubuchen. Außerdem hat man die Möglichkeit, sein Ticket kostenlos innerhalb von 10 Tagen umzubuchen. Und bei innerdeutschen Flügen kann man auch auf die Bahn umsteigen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat zu dem zweitägigen Streik aufgerufen, um die Lufthansa an den Verhandlungstisch zu zwingen. Die Lufthansa hält die Gewerkschaft derzeit nicht für tariffähig und versucht noch, den Streik vor dem Landesarbeitsgericht in Frankfurt verbieten zu lassen. In erster Instanz vor dem Arbeitsgericht Frankfurt war die Lufthansa bereits gescheitert.
Der Fall des wieder aufgetauften Bremer Clanchefs Ibrahim Miri scheint bei Bundesinnenminister Seehofer das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. Miri war im Sommer mit einem Privatjet und begleitet von der Polizei in den Libanon abgeschoben worden. In der vergangenen Woche war aber Miri wieder in Bremen und beantragte Asyl, obwohl gegen Miri ein Wiedereinreiseverbot verhängt worden war. Jetzt hat Seehofer angekündigt, die flexiblen Grenzkontrollen, wie es sie an der deutsch-österreichischen Grenze bereits gibt, auf alle deutschen Grenzen auszuweiten. Isabel Reifenrath berichtet.
Wer künftig an einer deutschen Grenze kontrolliert wird und ein Einreiseverbot hat, soll von der Bundespolizei direkt abgewiesen werden. An der deutsch-österreichischen Grenze passiert das bereits. Im vergangenen Jahr konnten so 7 Personen, die trotz Einreisesperre einen erneuten Asylantrag stellen wollten, abgewiesen werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer wertet das als Erfolg und will die flexiblen Grenzkontrollen und die Schleierfahndung deshalb nun auf ganz Deutschland ausweiten, sagte Steve Alter, Sprecher des Bundesinnenministeriums.
Sie werden darüber hinaus in ihrer Schwerpunktsetzung künftig noch häufiger unmittelbar an der Grenze erfolgen. Die Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen erfolgen wie bisher auf der Grundlage des nationalen Rechts. Es handelt sich dabei nicht um Grenzkontrollen im förmlichen Sinne.
Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Irene Mialitsch, kann da nur mit dem Kopf schütteln. Sie sieht hier keinen großen Erfolg.
Also jetzt die Kontrollen auf alle deutschen Grenzen auszuweiten, ist in höchstem Maße ineffizient und bringt die Bundespolizei nur noch zusätzlich über ihre Belastungsgrenze hinaus. Wir haben jetzt schon das Problem, dass zum Beispiel nicht alle Dienststellen der Bundespolizei durchgehend 24/7 besetzt sein können, obwohl es eigentlich so sein sollte, weil die Bundespolizei an den Grenzen so stark eingebunden ist. Und es ist keine gute Idee, die Nadel im Heuhaufen an den Grenzen suchen zu wollen.
Wie die zusätzlichen Grenzkontrollen möglich sein sollen, obwohl die Bundespolizei dafür eigentlich gar kein Personal hat, konnte das Bundesinnenministerium nicht sagen. Die Bundespolizei werde entscheiden, wie und wo sie Bundespolizisten dafür abzieht. Schon jetzt ist die Bundespolizei überfordert. Doch auch Jörg Radek von der Gewerkschaft der Polizei begrüßt die Pläne des Bundesinnenministeriums.
Das ist Kernaufgabe der Bundespolizei und wir müssen es möglich machen. Das heißt, dass die Kollegen also auf ihre persönliche Aus- und Fortbildung verzichten werden, um diese Aufgabe zu bewältigen. Es ist ja schon eine Idee, die der Minister schon Anfang Oktober hatte und wir fahren bereits heute schon auf Volllast.
Immerhin sieht die Bundespolizeigewerkschaft das Problem und hält es personell nicht für machbar. Ulla Jelpke von der Linken sieht noch ein anderes Problem. Sie glaubt, dass auch die zeitlich flexiblen Kontrollen gegen europäisches Recht verstoßen. Deshalb lehnt sie ab. Selbst die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze hat die EU bereits mehrmals gerügt. Bundesinnenminister Horst Seehofer will sie trotzdem durchsetzen und noch mehr. Er will auch rechtliche Verschärfungen. Wer in Deutschland einen Asylantrag stellt, nachdem er trotz Einreiseverbot illegal eingereist ist, soll künftig für die gesamte Dauer seines Asylverfahrens in Haft genommen werden. Anlass ist dafür der Fall Ibrahim Miri. Der libanesische Clanchef hatte trotz Einreiseverbot einen erneuten Asylantrag gestellt. Die innenpolitische Sprecherin der SPD, Ute Vogt, hält eine Gesetzesänderung aber eigentlich für unnötig.
Der Punkt ist nur, ein Asylantrag kann jemand dann trotzdem stellen. Und das wollen wir auch nicht antasten, denn das Asylrecht ist ein Grundrecht auf Asyl. Und das muss man auf jeden Fall prüfen, wenn jemand den Asylantrag stellt.
Niemandem kann verboten werden, einen erneuten Asylantrag zu stellen, weil sich die Begründung geändert haben kann. Aber auch jetzt schon kann die Wiedereinreise trotz Einreiseverbot mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet werden. Ibrahim Miri sitzt in Abschiebehaft. Nur bekommt nicht jeder ein Einreiseverbot, wenn er abgeschoben wird. Und außerdem gilt das Einreiseverbot nicht für immer. Und es ist fraglich, ob Ibrahim Miris Asylantrag schnell genug bearbeitet werden kann, ohne dass er vorher auf freien Fuß kommt.
Auch in Frankreich gibt es Probleme mit illegalen Einwanderern. Viele kampieren in wilden Zeltlagern irgendwo an der Autobahn. Und das wird jetzt, nur wenige Monate vor den Kommunalwahlen im März, auch ein politisches Problem. Die französische Regierung hat heute ihre Maßnahmen vorgestellt, mit denen sie das Problem lösen will. Aus Paris berichtet Sabine Wachs.
Es ist ein Eingeständnis, das dem Premierminister nicht leicht gefallen sein dürfte. Auch 1,5 Jahre nach dem neuen Asyl- und Migrationsgesetz hat Frankreich keine Antwort auf die drängenden Fragen der Immigration gefunden.
Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire.
Wir wollen die Kontrolle über unsere Migrationspolitik wiedererlangen, erklärt Premierminister Edouard Philippe und sagt somit implizit, was an vielen Stellen im Land offensichtlich ist. Es herrscht Chaos. Am sichtbarsten ist das auf den Straßen und unter den Brücken der großen Städte. Auch wenn der Dschungel von Calais schon lange geräumt wurde, leben zum Beispiel in Paris immer noch tausende Migranten, ob mit oder ohne Asylperspektive, unter miserablen Bedingungen in kleinen Zelten in der Nähe der Autobahnauffahrten am Peripherik. Nach Grand Sainte, Calais oder Nantes im Oktober werden wir bis Ende des Jahres alle wilden Camps räumen, auch die im Nordosten von Paris.
Les campements du nord-est parisien.
Erklärt Innenminister Christophe Castaner eine der vorgestellten Maßnahmen. Wo die Menschen aus den Zeltstädten untergebracht werden sollen und wie die Regierung verhindern will, dass schon bald wieder neue entstehen, sagt er nicht. Nur, dass die Regierung die Präfekten der Region bittet, im kommenden Jahr 16.000 Plätze für Geflüchtete zu schaffen, für Menschen, die Asyl beantragt haben. Im Jahr 2018 waren das fast 124.000 Personen. Zudem verspricht Castaner beschleunigte Asylverfahren, denn noch dauert es in Frankreich im Schnitt mehr als ein Jahr, bis ein Antrag bearbeitet wird. Diejenigen, die ein Recht auf Asyl haben, sollen so eine schnellere Sicherheit erhalten. Diejenigen, die kein Recht auf Asyl haben, müssen so nicht in Ungewissheit leben. Außerdem werden wir härter gegen Schlepperbanden vorgehen, die Menschen ohne Aussicht auf Asyl nach Frankreich schleusen. Und wir werden dafür sorgen, dass Abschiebungen künftig schneller durchgeführt werden. Dafür sollen 3 neue Abschiebehaftzentren gebaut werden. Premierminister Philipp fordert ein Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten für Migranten.
Sabine Wachs berichtete aus Paris. Plastik verrottet nicht und hat deshalb in der Natur nichts zu suchen. Tausende von Meeresvögeln und Walen verhungern jedes Jahr mit vollem Magen, weil sie das Plastik mit Nahrung verwechseln. Deshalb will Bildungsministerin Svenja Schulze im kommenden Jahr den Verkauf von Trageplastiktüten verbieten. Markus Landstraß berichtet.
Eigentlich wollte Bundesumweltministerin Schulze kein Verbot von Plastiktüten. Deshalb vor 3 Jahren die Vereinbarung mit dem Handel, die Tüten sollen etwas kosten. Die freiwillige Vereinbarung war ein Erfolg. Der Tütenverbrauch sank von fast 70 Tüten pro Kopf im Jahr auf rund 20. Das seien trotzdem immer noch 1,6 Milliarden Tüten im Jahr, sagt Schulze. Und dass die Zahl so noch weiter sinkt, glaubt sie nicht. Deshalb jetzt doch das Verbot.
Mit einem Verbot kommen wir jetzt von den 1,6 Milliarden Tüten auf null. Denn es gilt jetzt für alle Händler, auch für die, die sich bis jetzt nicht an dieser freiwilligen Vereinbarung beteiligt haben.
Verboten werden sollen zum Beispiel Supermarktplastiktüten, die es an der Kasse gibt. Auch sogenannte Bioplastiktüten werden verboten, die aus Mais oder Kartoffeln gewonnen werden. Sie seien selten wirklich abbaubar, so Schulze. Das Verbot soll nicht für sehr dünne Tütchen gelten, mit denen zum Beispiel Obst und Gemüse verpackt werden. Und zwar der Umwelt zuliebe.
Wenn wir das verbieten würden, dann würden wir viel mehr Verpackungen bekommen. Dann würden Äpfel, Birnen wieder in kleineren Gebinden verpackt werden. Das würde zu mehr Verpackungsabfall führen.
Auch besonders haltbare Plastiktüten sollen erlaubt bleiben, weil die mehrfach verwendet werden. Bevor das Verbot in Kraft tritt, muss es noch durch den Bundestag und den Bundesrat. Danach soll dem Handel noch eine 6-monatige Übergangsfrist eingeräumt werden, damit die Tütenrestbestände in den Läden noch verkauft werden können.
Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Diese Frage mussten heute die 5 sogenannten Wirtschaftsweisen beantworten. Jedes Jahr müssen diese Berater der Bundesregierung tief in die Glaskugel schauen und vorhersagen, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird. Und da waren sich die 5 noch einig. David Zajons berichtet.
Es läuft wirtschaftlich nicht gerade rund in Deutschland. Das stellen auch die Wirtschaftsweisen fest. Doch von einer Krise spricht der Chef des Sachverständigenrates, Christoph Schmidt, nicht.
Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich momentan im Abschwung, befindet sich aber nicht in einer breiten und tiefer gehenden Rezession.
0,5% Wachstum in diesem Jahr und 0,9% im nächsten, sagen die Experten voraus. Das höhere Wachstum in 2020 liege aber am sogenannten Kalendereffekt, also daran, dass das kommende Jahr vergleichsweise viele Arbeitstage hat. Bei der Frage, was nun zu tun ist, sprechen die Wirtschaftsweisen nicht immer mit einer Stimme. Nur in 3 von 7 Kapiteln sind sie sich einig. 2-mal hat der gewerkschaftsnahe Ökonom Achim Truger seinen Kollegen alleine widersprochen. Die beiden anderen Male gemeinsam mit Isabel Schnabel. So auch im Fall der Schuldenbremse. Sie begrenzt, wie viele Schulden der Staat machen darf und steht seit einigen Jahren im Grundgesetz.
Wir befürchten, dass die Schuldenbremse in der derzeitigen Ausgestaltung einen Hemmschuh darstellen könnte, sowohl was die Konjunkturstabilisierung angeht, als auch was die Frage der Investitionen angeht. Es gibt einen großen Investitionsbedarf.
Schuldenfinanzierte Investitionen kämen künftigen Generationen zugute, argumentiert Volkswirtin Schnabel. Sie will die Schuldenbremse reformieren, damit mehr Investitionen möglich sind. Gegenrede von Ratsmitglied Volker Wieland. Er findet, auch mit der Schuldenbremse kann der Staat genug für die Zukunft tun.
Es ist doch nicht so, dass hier irgendjemand gegen sinnvolle Investitionen wäre. Es ist übrigens, das muss man auch mal ganz klar sagen, ein Mythos, das relativ weit verbreitet ist, Deutschland würde nicht investieren. Die deutsche Regierung würde nicht investieren.
In den letzten Jahren seien die öffentlichen Investitionen stark gestiegen, so Wieland. Einig sind sich die Ökonomen darin, dass die Bundesregierung bei einem stärkeren Abschwung von der schwarzen Null, also von einem komplett ausgeglichenen Haushalt, abrücken sollte. Dieser Punkt sei aber noch nicht erreicht. Die Wirtschaftsweisen kritisieren in ihrem Gutachten außerdem die Europäische Zentralbank für ihre neuesten Käufe von Staatsanleihen.
Aus unserer Sicht wäre es besser gewesen, diesen Schritt hätte sie nicht unternommen. So ist es aber nun mal. Und dadurch erwachsen unter anderem Risiken für die Finanzmarktstabilität, insbesondere am Immobilienmarkt.
Die Kritik ist auch deshalb spannend, weil sie sich gegen den neuen Arbeitgeber von Isabel Schnabel richtet. Sie verlässt aller Voraussicht nach den Sachverständigenrat und wechselt als Direktorin zur Europäischen Zentralbank.
Armut ist erblich, so eine häufig beschworene These der Soziologie. Das heißt, Bei Kindern aus einer armen Familie ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch im Erwachsenenalter nur über wenig Geld verfügen werden. Aber so sicher ist das gar nicht. Die Arbeiterwohlfahrt hat jetzt die Probe auf Exempel gemacht und eine Gruppe von jungen Erwachsenen aus armen Elternhäusern befragt. Michael Weidemann berichtet.
Deutlich höher ist das Risiko von Kindern aus armen Familien, später selbst in Armut zu leben, schon. Ganz automatisch rutscht allerdings niemand in prekäre Lebensverhältnisse, wenn er als Erwachsener ein eigenständiges Leben zu führen beginnt. Vielmehr gehen die Lebenswege der jungen Leute mit Anfang 20 deutlich auseinander, wie die Befragung der ehemaligen Kita-Kinder aus materiell schlechter gestellten Familien ergeben hat. Der Übergang in den Beruf und der Auszug aus der elterlichen Wohnung stellen dabei die Weichen, konstatiert Irina Wolf vom ISS Sozialinstitut der Arbeiterwohlfahrt.
Insgesamt stellen wir fest, dass jedes dritte Kind von der Kindheit bis zum jungen Erwachsenenalter auch arm geblieben ist. Zwei Drittel gelernte Ausstieg aus Armut und dabei meistens nach der Jugendzeit.
Eine Schlüsselrolle, ob die Armutsbiografie fortgesetzt wird oder der Wechsel in ein materiell abgesichertes Erwachsenenleben gelingt, spielt der Verlauf der Bildungs- und der frühen Berufskarriere der einstigen Kita-Kinder. Wer einen qualifizierten Schulabschluss und den Einstieg in das Arbeitsleben schafft, hat gute Chancen, den Armutspfad zu verlassen. Wem dies nicht gelingt, der macht als Erwachsener oft die gleichen Erfahrungen wie die eigenen Eltern. Es fehlt das Geld für Urlaube, Möbel und gesundheitliche Vorsorge. Dann kommen zu den Problemen, mit denen alle jungen Erwachsenen konfrontiert werden, typisch armutsbedingte hinzu, so Studienleiterin Wolf. Sie sieht den prägenden Unterschied,
dass bei den nicht armen jungen Erwachsenen solche Schwierigkeiten wie bei der Ausbildung, Partnerschaft üblich waren, bei den armen jungen Erwachsenen auch solche Schwierigkeiten wie Geldsorgen, Schulden, Gewalterfahrungen, Erziehungsprobleme.
Besonders häufig in der Armutsfalle gefangen sind die Anfang 20-Jährigen, die selbst früh eine Familie gründen, sprich alleinerziehende junge Mütter. Ihnen nütze auch ein vergleichsweise gutes Bildungsniveau wenig, schlussfolgern die Autoren der Studie. Aus ihr leitet der Bundesvorsitzende der AWO, Wolfgang Stadler, eine Reihe von Forderungen ab.
Natürlich geht es um Einkommensarmut, wie man die verhindert. Das geht um vernünftige Löhne, Tarife, vernünftige Mindestlöhne. Dann natürlich auch um die materiellen Leistungen, die Familien und Eltern bekommen. AWO fordert da schon lange mit anderen eine Kindergrundsicherung. Und dass wir eine vernünftige Infrastruktur brauchen an Unterstützungsleistungen. Und dass die auf jeden Fall auch präventiv ausgerichtet sein muss. Dann die nachhaltige Integration in die Ausbildung, ganz wesentlicher Aspekt.
Die Sozialverbände gehen davon aus, dass bis zu 3 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland in armen oder armutsgefährdeten Familien leben.
Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten haben die Republikaner von Präsident Trump bei Wahlen in 2 Bundesstaaten empfindliche Niederlagen erlitten. Die Demokraten setzten sich im traditionell konservativen Bundesstaat Kentucky durch und errangen in Virginia erstmals seit Jahren die Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Davon profitierte auch eine vor 2 Jahren berühmt gewordene Gegnerin Trumps. Katrin Brandt berichtet.
Ihr linker Mittelfinger hat Julie Briskman berühmt gemacht. Ihr Finger und ihr Rücken, genauer gesagt, gut zu erkennen auf einem Foto, das vor 2 Jahren um die Welt ging.
That picture.
Dieses Bild wird mich den Rest meines Lebens verfolgen. Das ist mein Hintern, das ist mein Finger. Aber wenn es das ist, was dieses Land braucht, dann freue ich mich, dieser Mensch zu sein. Erzählte Julie Briskman der Huffington Post. Bei einer Radtour in Virginia wird die 52-Jährige von Donald Trumps Tross überholt, der Präsident auf dem Weg zum Golfplatz. Briskman zeigt der Kolonne den Stinkefinger, eine spontane Geste mit Folgen, denn ein Fotograf hält das Ganze fest. Erst ist Julie amüsiert, als das Bild viral geht, dann aber verliert sie ihren Job. Sie habe dem Unternehmen geschadet, findet ihr Arbeitgeber. Die alleinerziehende Mutter, ohnehin schon politisch aktiv, nutzt ihre Prominenz, kandidiert für die Demokraten und hat nun in Virginia einen Job in der Lokalpolitik. Nicht nur für Briskman, auch für die Demokratische Partei an sich ist dieser Wahltag ein Triumph. 26 Jahre lang haben in Virginia die Republikaner regiert. Nur der Gouverneur war ein Demokrat. Nun kann Ralph Northam mit der Mehrheit in beiden Häusern tatsächlich seine Politik umsetzen. Ein großes Thema, das die Wähler bewegt hat, waren schärfere Waffengesetze.
Last year we lost over 1,000 lives to gun violence and people have said enough is enough.
In Virginia sind voriges Jahr mehr als 1,000 Menschen durch Waffengewalt gestorben, sagt der Gouverneur bei CNN. Und nun glauben die Menschen, genug ist genug. Natürlich habe auch die Bundespolitik eine Rolle gespielt. Donald Trumps Handelsstreit sei schlecht für die Wirtschaft in Virginia, so Northam. Zum Beispiel für die Landwirte, die von den Zöllen auf Sojabohnen schwer getroffen seien. Präsident Trump hat sich im Wahlkampf von Virginia nicht blicken lassen, wohl aber nebenan in Kentucky, einem traditionell konservativen Bundesstaat, wo er vor 3 Jahren mit sattem Vorsprung gewonnen hatte. Dort rief er diese Woche noch seine Anhänger dazu auf, unbedingt wählen zu gehen.
Ihr müsst wählen gehen, denn wenn ihr verliert, ist das ein ganz schlechtes Signal. Dann wird es heißen, Trump hat die schlimmste Niederlage in der Geschichte der Welt erlitten. Das könnt ihr mir nicht antun.
You can't let that happen to me.
Das könnte Trump nun in Verlegenheit bringen, denn sein Kandidat Matt Bevin, der amtierende Gouverneur, hat die Wahl tatsächlich verloren, wenn auch sehr knapp, mit nur 0,5 Prozentpunkt Rückstand auf den Herausforderer von den Demokraten. Bevin hat die Niederlage auch bisher nicht anerkannt. Über die Bedeutung des Ergebnisses wird nun gestritten. Die Republikaner werten es als Ausreißer, die Demokraten hoffen, wie so oft, auf einen Schub für die Wahlen im nächsten Jahr. In Mississippi, wo ebenfalls gewählt wurde, bleibt hingegen alles beim Alten. Dort siegte, wie erwartet, der Kandidat der Republikaner.
In 5 Wochen wird in Großbritannien mal wieder ein neues Parlament gewählt. Premierminister Boris Johnson erhofft sich davon eine bessere Ausgangslage für den Brexit. Aber vorher musste heute noch das britische Parlament aufgelöst werden, damit sich der Wahlkampf umso heftiger entfalten kann. So ist es Tradition auf der Insel. Imke Köhler berichtet.
Der Wahlkampf läuft schon seit Tagen, aber erst heute hat er offiziell begonnen. Denn erst mit dem Besuch von Boris Johnson bei der Queen und deren Zustimmung zur Auflösung des Parlaments ist der Akt formell vollzogen und erst damit fällt offiziell der Startschuss für den Wahlkampf. Zurück aus dem Buckingham-Palast begründete Boris Johnson heute noch einmal, warum Neuwahlen nötig sind.
I don't want an early election and no one much wants to have an election in December.
Ich will keine vorgezogenen Neuwahlen und im Grunde will niemand Wahlen im Dezember. Aber wir sind an einem Punkt, wo es keine Alternative mehr gibt. Denn unser Parlament ist gelähmt und wenn das Parlament seinen Willen bekäme, dann würde dieses Land nicht einmal am 31. Januar die EU verlassen.
Then this country would not be leaving even on January the 31st.
Danach dann die Warnung vor einer Labour-Regierung, die eine Horrorshow fürs Land bedeuten würde, während die Conservative Party das Land zum Blühen bringen werde.
Let's get Brexit done and unleash the potential of the whole United Kingdom.
Lasst uns den Brexit umsetzen und das Potenzial des Vereinigten Königreichs freisetzen, so der Premier. Boris Johnson gibt sich kämpferisch, auch wenn es für seine Partei ein denkbar schlechter Tag war, um in den Wahlkampf zu ziehen. Denn für die Konservativen brennt es an allen Ecken und Enden. Zum einen musste heute der Minister für Wales, Alan Cairns, zurücktreten. Ihm wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit einem vereitelten Vergewaltigungsprozess gelogen zu haben. Zum anderen hat der bisherige Fraktionschef der Konservativen, Jacob Rees-Mogg, mit einer Äußerung zum Grenfell Tower für große Empörung gesorgt. Bei dem verheerenden Brand in dem Londoner Hochhaus waren 72 Menschen ums Leben gekommen. Offenbar auch deshalb, weil die Feuerwehr die Bewohner zu lange angewiesen hatte, in ihren Wohnungen zu bleiben. Rees-Mogg meinte nun dazu:
If you just ignore what you're told and leave.
Wenn du einfach ignorierst, was man dir sagt und das Haus verlässt, bist du viel sicherer. Und ich glaube, wenn einer von uns in einem brennenden Haus wäre, würden wir das Gebäude verlassen, egal was die Feuerwehr sagt. Das ist der gesunde Menschenverstand.
Das seems the common sense thing to do.
Waren die Opfer also einfach nicht clever genug, um dem Tod zu entkommen? Rees-Mogg hat sich für diese Äußerung inzwischen entschuldigt, aber der politische Schaden ist schon angerichtet. Und dann hat die Parteizentrale der Konservativen auch noch ein Interview mit dem Labour-Politiker und Brexit-Schattenminister Keir Starmer manipuliert.
Why would the EU give you a good deal if they know that you're going to actively campaign against it?
In dem Videoclip sieht es nun so aus, als hätte Starmer auf die Frage des Moderators, warum Brüssel einer Labour-Regierung einen neuen Deal anbieten sollte, gar keine Antwort. Er sitzt nur da und leckt sich schweigend die Lippen. Tatsächlich aber hat Starmer sofort geantwortet. Die Conservative Party will den Clip aber nicht zurückziehen. Das sei ja nur scherzhaft gemeint gewesen, heißt es. Auch dafür wird die Partei scharf kritisiert.
Mit diesem Bericht aus London geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info.